Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch ist alle wohl nach dem Lied. Also mir hat es gerade richtig gut getan. Ich habe auch gesehen, manche haben vorne schmunzeln müssen dabei. Ja, vor kurzem las ich im ersten Thessalonicher Brief. Und da stand wortwörtlich, dass diese Gemeinde, diese Christen dort ein Vorbild waren. In der Bibel steht ja einiges über die Gemeinden, gerade in der Apostelgeschichte, wie sie sich regelmäßig versammelten, wie sie alles miteinander teilten und so weiter. Aber es steht eben nicht dabei, dass wir es genauso machen sollen, dass sie uns ein Vorbild sind oder sein sollen. Aber hier stand dieses Wort dabei in diesem Text, dass sie ein Vorbild sind. Und das hat mir irgendwie angesprochen und ich dachte, das hat so ein bisschen geklungen wie so eine Auszeichnung, wie was nachahmenswert ist und von dem man vielleicht etwas lernen könne. Sicher habt ihr auch Vorbilder. Vor 2 Tagen habe ich auf einer Rückfahrt meinen Sohn, den David, gefragt, hast du eigentlich auch so ein Vorbild? Und dann hat er diesen Erik Liddell erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich erzähle mal kurz dem seine Geschichte. Der hatte 1924 hat er an einer Olympiade teilgenommen in Paris. Und da hat er sich für den 100-Meter-Lauf gemeldet. Und dann hat er erfahren, dass der Vorlauf für den 100-Meter-Lauf an einem Sonntag ist. Und der war Christ und hat dann tatsächlich gesagt, dann mache ich da nicht mit. Und hat sich kurzfristig, sage ich mal, den Zeitplan angeschaut. Und hat sich dann für 400 Meter gemeldet. Und wer Leichtathletik macht, weiß, dass es echt 2 ganz verschiedene Strecke sind. Und die waren unter dem Werktag und hat das Finale. Und er kam tatsächlich in das Finale und er ist Olympiasieger geworden und hat sogar Weltrekord gelaufen. Und heutzutage hätte man gesagt, einer, der Weltrekordlauf, der Olympia gewinnt, der macht da weiter auf dem Niveau. Nee, der ist ein Jahr später zu seinen Eltern nach China gereist und die waren Missionare und er selber ist dann auch Missionar geworden. Und hat es dann bis zum Ende zum Ersten Weltkrieg gemacht, wo er dann dort gestorben ist, nicht an Kriegsfolge, sondern an Krankheiten. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja echt ein Vorbild. Ich musste das echt selber nachlesen, weil ich habe auch den Namen kannt und nur den Lauf, aber dass der da Missionar war, war mir nicht bekannt. Wir wollen heute aber nicht über einzelne Vorbilder sprechen, sondern über die Gemeinde als ein Vorbild. Was heißt denn vorbildliche Gemeinschaft? Wann ist eine Gemeinde vorbildlich? Wenn es um vorbildlichen Gemeinden in unserer heutigen Zeit geht, da fällt einem zuerst vielleicht diese Willow Creek Gemeinde mit ihrem Gründer Bill Hybels ein. Wir selber waren mal als Gemeindeleitung in Stuttgart, haben da auch das so ein bisschen miterlebt, diesen Kongress. Und dann haben wir einmal wahr, kriegt man auch vierteljährlich von denen ein Magazin. Und ja, es wirkt manchmal ein bisschen auf mich so wie ein weltweites Unternehmen, das so seine Nachahmer sucht. Und ich habe mich echt gefragt, ist Willow Creek eine vorbildliche Gemeinde? Und ich bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, egal wie man über die denkt, eines muss man denen echt lassen, dass die sich echt viele Ideen machen, wie sie Kirchendistanzierte in ihrer Gemeinde bekommen. Und ich denke, da kann man manches auch aus den Vorträgen und aus dem, was sie schreiben, lernen. Ja, was heißt vorbildliche Gemeinschaft? Ich denke, wir lesen zuerst mal den Text, wo auch der Robert schon mal andeutet hat, aus dem 1. Thessalonicher. Ich habe jetzt da 2 Kapitel und komme nicht ganz bis zum 12. Vers, aber ich lese euch mal vor. 1. Thessalonicher, erst mal im 1. Kapitel. Die Verse 2-7. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Und dann noch im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 8. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten, eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind, denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Drangsal getröstet worden durch euren Glauben, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Ja, kurz ein paar Anmerkungen zu diesen beiden Abschnitten. Paulus, Silas und Timotheus waren damals auf ihrer zweiten Missionsreise, als sie da nach Thessalonich gekommen sind. Dort predigten sie dann so 3 Wochen in der Synagoge. Und eine ganze Reihe von Bürgern dieser Provinzhauptstadt in Mazedonien kam da zum Glauben. Und die Juden ärgerte das so sehr, dass sie da einen Aufstand gegen den Paulus ansiedelten. Und Paulus musste dann fliehen über Beröa nach Athen. Unbedingt wollte der Paulus die Thessalonicher wiedersehen, aber das wäre damals viel zu riskant gewesen. Deshalb hat er dann auch den Timotheus da nach Thessalonich geschickt, um zu erfahren, wie es den Christen dort geht. Wochenlang saß nun der Paulus in Athen, voller Sehnsucht und Fragen wahrscheinlich, wie geht es denen jetzt dort in Thessalonich? Sind sie noch dabei? War alles umsonst? Ist vielleicht die Verfolgung, die sie hatten, schlimm? Und erst vielleicht nach Wochen oder Monaten, das steht da nicht, kam der Timotheus wieder zurück und erzählt, dass sie in Thessalonich alle dabei geblieben sind. Und dann unmittelbar nach seiner Rückkehr des Timotheus hat er dann diesen Thessalonicher Brief, den gibt es auch, den Timotheusbrief, hat den Thessalonicher Brief geschrieben. Und dann nochmal die Verse 6 und 8. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir Brüder und Schwestern euretwegen getröstet worden in all unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir auf, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Ja, vorbildliche Gemeinschaft, wie hat es damals ausgesehen? Also zuerst einmal fällt da auf diese Sehnsucht von dem Paulus nach den Thessalonichern. Wie geht es ihnen? Der Engländer fragt öfters mal so, wir hatten gerade die Woche ausländische Gäste da, so how do you do? Und letztendlich brauchst du gar nichts sagen, es geht gleich weiter. Das ist eigentlich mehr so eine Floskel, aber den hat es wirklich damals interessiert, wie es denen geht und seine Ungewissheit. Das merkt man richtig, das hat er kaum ertragen. Er stellt seine Interesse und Bedürfnisse zurück und schickt dann diesen Timotheus dorthin. Vorbildliche Gemeinschaft heißt auch, die Thessalonicher sind dabei geblieben, trotz Verfolgung, trotz großer Bedrängnis und Schwierigkeiten. Paulus schätzen sie nach wie vor, aber auch sie sehnen sich, ihn wiederzusehen, haben wir gelesen. vorbildliche Gemeinschaft. Paulus wünscht sich nicht so sehr, wie sie in ihrem Glauben die Thessalonicher zu stärken. Ich finde es beachtlich auch ein Stück weit, deshalb im Kontext lesen, dass er da diese 3 Wochen bei ihnen war, aber was da für eine Gemeinschaft auch in dieser kurzen Zeit entstanden ist und auch was für eine Fürsorge, fand ich interessant. Von dem ehemaligen Bundespräsidenten, dem Johannes Rau, gibt es ein Zitat, das heißt, Kultur ist kein Sahnehäubchen, sondern die Hefe im Teig. Und ich habe das jetzt mal umgewandelt, Gemeinschaft ist kein Sahnehäubchen, sondern die Hefe im Teig. Was meine ich mit diesem Zitat, mit diesem Vers? Also man hört ja oft da so in Predigten, dass sich Gemeinden nicht so sehr um sich selber drehen sollen. Da gibt es ja den Vers, ihr seid das Salz der Erde, also geht hinaus und missioniert. Kümmert euch gefälligst um die, die Jesus noch nicht kennen. Seid missionarisch, ja, und dreht euch nicht so viel um euch. An solchen Sätzen ist natürlich einiges dran, aber dennoch wird in solchen Sätzen Gemeinschaft unter Christen gerne eben, ja, wie so ein Sahnehäubchen vielleicht abgetan. Nett, wenn es die gibt, aber nicht so wichtig. Und ich glaube, der Paulus, wenn man den Text liest, und ich denke auch Jesus, sieht es nicht ganz so. Ich glaube, beide denken, Gemeinschaft ist essentiell, wie eben so eine Hefe im Teig, die dafür sorgt, dass in der Gemeinde auch was geht und ohne die der ganze Kuchen in sich zusammensinken würde. Und im Mittelpunkt der Gemeinde steht das Gebot der Liebe, das Gebot der guten Beziehungen untereinander. Im 1. Thessalonicher, in dem 1. Kapitel, in dem Vers 3, dankt der Paulus in dem Gebet für die Bemühung der Liebe. Ja, Liebe kann manchmal Bemühung sein und in dem Wort Bemühung steckt ja auch das Wort Mühe drin. Liebe kann manchmal anstrengend sein und man weiß es auch recht gut in engeren Beziehungen, wie zum Beispiel in der Familie. Wenn mal keiner wieder so auf dich hört, selbst die Frau nicht, und jeder so ein bisschen macht, was er will, man sich gegenseitig anzofft, auch bei uns die Kinder anschreit, kommt vor. Aber trotz allem gilt, egal ob jetzt einer im Recht ist oder nicht, am Ende des Tages gilt es einfach, seine Familie zu lieben. Und das schweißt uns dann einmal wieder zusammen. Da gehört auch manchmal Vergebung sicher dazu. Aber auch dieser Wille zu sagen, das ist meine Familie, ich möchte die lieben. Das spürt man diesem Paulus ein Stück weit in diesen Kapiteln ab. Gemeinschaft ist nicht nur ein, wir haben es gemütlich. Gemeinschaft ist die Zugehörigkeit zum Leib, ist die Zugehörigkeit zu einer Familie, ist geistlicher Auftrag. Wir haben den Auftrag, uns einander zu unterstützen. Die Bibel benutzt ja hier auch das Bild, dass wir Glieder am Leib Christi sind. Jeder hat eine Aufgabe und jeder ist wichtig, ja sogar ein Stück weit, dass das Ganze funktioniert, gleich wichtig. Jesus nachzufolgen heißt also nicht nur, dass das eine Angelegenheit des persönlichen Glaubens ist, sondern dass es eine Zugehörigkeit auch beinhaltet. Gott hat uns die Gemeinde als geistliche Familie gegeben, dass sie uns zum Segen wird. Das können wir also ähnlich lesen im Epheser 2, Vers 19, wo auch eben dieser Paulus an die Epheser schreibt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das Markenzeichen der ersten Christen war nicht so sehr, dass sie tolle Predigten gehalten haben oder irgendwelche tolle Gebäude hatten, sondern dass man ihnen abgespürt hat, dass sie diese Liebe untereinander haben. Gemeinschaft war für sie eben kein Sahnehäubchen, sondern, denke ich, wirklich die Hefe im Teig. Und das entdecken wir in dem 3. Kapitel des Thessalonicher Briefes, diese Verbundenheit zwischen dem Paulus und den Thessalonichern. Wir entdecken es auch darin, wie entschlossen die auch waren, füreinander da zu sein. Und dass sie es echt beschäftigt hat, wie es dem anderen geht. Und wir entdecken, wie sie ihr eigenes Wohl mit dem Wohl der anderen verknüpft haben. Ich habe mich echt gefragt, sehen wir das auch so oder ist es uns manchmal eher egal, welche Priorität geben wir wirklich dem Wohl des anderen? Wir haben ja gerade gesagt, wie wohl ist mir? Manchmal bleiben wir da auch wirklich hängen und das reicht uns vielleicht. Aber ich finde den Vers gerade in dem dritten, den Vers 8 in Kapitel 3 echt krass. Da schreibt er, denn jetzt leben wir auf, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Also Paulus macht wirklich sein Wohlbefinden von dem Glauben der Christen in Thessalonich abhängig. Ich habe mich echt gefragt, würde ich das wirklich so miteinander verknüpfen? Ich kann nur sagen, Paulus hat es getan. Zweitens, Gemeinschaft ist mehr als Geselligkeit. Gibt es eigentlich so einen Unterschied zwischen der Gemeinschaft in der Gemeinde und der Gemeinschaft im TSF Welsheim? Unser Jüngster ist vor ein paar Wochen mit dem Leichtathletikteam der U10 ist er Kreismeister geworden. Und wenn man das so verfolgt hat, ihn ehrlich in alle den 4 Wettkämpfen alles gegeben, haben sich gegenseitig angefeuert und haben dann den Sieg am Ende dieser Serie so mit dem gemeinsamen Pizzaessen gefeiert. Und letzte Woche, in so einem Sportverein ist das so, haben sie dann auch eine Weihnachtsfeier gehabt. Und ich habe so gedacht, wenn ich das so miteinander vergleiche, boah, was ist da wirklich manchmal der Unterschied? Feiern die noch mehr Gemeinschaft? Machen die noch mehr Gemeinschaft wie wir? Die haben Gemeinschaft, wenn sie gewinnen, aber auch wenn sie verlieren. Und man freut sich zusammen und man leidet auch dort ein Stück weit zusammen. Was ist also der Unterschied einer Gemeinschaft in einem Sportverein und hier in unserer Gemeinde? Paulus schreibt in dem 1. Thessalonicher 3, die Verse darüber hinaus, in 10 und 11, wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen und hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr, Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Also ich denke, da spürt man schon einmal raus, dass das eine andere Gemeinschaft ist wie in einem Sportverein. Diese Gemeinschaft hat ein ganz anderes Ziel, nämlich das Ziel, sich gegenseitig im Glauben zu stärken. Das ist ein frommes Wort an sich, sich gegenseitig im Glauben zu stärken, aber meint an sich, ja, dass man sich gegenseitig hilft, zu glauben, einander ermutigt, dabei zu bleiben, füreinander betet, manchmal auch vielleicht ermahnt und kritisiert. Nur Vorsicht bei dem letzten Punkt. Ich lese gerade daheim das Buch vom Hiob und seinen Freunden. Und die hatten ja auch ein Stück weit ihm da Ratschläge gegeben und ihm gesagt, ja, du musst nur anders denken, du denkst gottlos, du musst anders handeln. Und im letzten Kapitel, ich glaube, ich muss schauen, Kapitel 42, genau, da wird dann offenbar, dass die alle nicht recht hatte und der Zorn Gottes gegen die entbrannt ist. Und mir stand das Lied eingefallen vom Jörg Swoboda und Theo Lehmann. Ich weiß nicht, kennt ihr sicher den Vers? Gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Und so mit der Hiobsgeschichte und diesem Gedanke, der mir da kam, weil ich dachte, lieber manchmal eher zuhören, als zu vorschnell und zu voreilig jemanden zu verurteilen. Aber zurück, was unterscheidet jetzt nun so eine Gemeinschaft in einer Gemeinde von der Gemeinschaft in einem Sportverein? Nicht seelisch, sondern geistlich, würde Bonhoeffer sagen. Ich weiß nicht, das Buch kennt ihr sicher alle hier vom Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Und ich habe das mal bekommen, als ich Mitglied in der Stadtmission in Pforzheim wurde. Ich habe es, glaube ich, später auch nochmal von jemandem geschenkt bekommen hier. aber da wird ein Stück weit viel über Gemeinschaft geschrieben und ich finde es auch ganz wertvoll. Und er sagt, es gibt seelische Gemeinschaft und es gibt geistliche Gemeinschaft. Seelische Gemeinschaft meint, ich sammle Menschen um mich herum, mit denen ich gut kann. Ich sammle Menschen um mich herum, die mir vielleicht sympathisch sind. Ich suche etwas im anderen, das mich glücklich macht. Und Bonhoeffer schreibt, das ist der große Irrtum im Blick auf die wirkliche Gemeinschaft. Es gibt ja Menschen, die heiraten in der Erwartung, dass der andere sie glücklich macht. Das wäre echt so ein Irrtum, glaube ich. oder auch Kinder sind nicht dazu da, die Eltern glücklich zu machen. Die Gemeinde ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Und wenn ein neuer Pastor kommt, wird er auch nicht dazu da sein, uns glücklich zu machen in erster Linie. Ja, es gibt geistliche und seelische Gemeinschaft. Die seelische Gemeinschaft versucht, den Menschen das Bild hineinzubringen, das ich mir von ihm wünsche. Wenn ich das tue, dann lege ich ein Stück weit Hand an, dann manipuliere ich den anderen so lange, bis er mir das gibt, was ich eigentlich mir von ihm wünsche. Geistliche Gemeinschaft, wie Jesus sie gemeint hat, heißt, der andere lebt aus Gnade und ich auch. Geistliche Gemeinschaft heißt, ich sehe den anderen von dem her, wie Christus ihn sieht. Und das ist was ganz anderes. Geistliche Gemeinschaft ist etwas, das man nicht macht, sondern etwas, das Gott wirkt. Gott hat uns zusammengestellt. Er hat uns einander zugeordnet. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns auch Gottes Wort gegenseitig in unser Leben zu sprechen. Kannst du 100-mal vor den Spiegel stellen und sagen, ich liebe mich. Das ist was ganz anderes, wenn das jemand zu dir sagt, du bist geliebt. Das hat eine ganz andere Wirkung. Ja, und nach der Predigt letzte Woche wäre auch doch nicht selbstverständlich, sondern ein Geschenk. Auch das ist ein Gedanke, den wir nicht vergessen sollten, dass wir heute hier in dieser Weise gemeinsam unterwegs sein dürfen, ist nicht selbstverständlich, sondern echt ein großes, großes Geschenk. In der Predigt letzte Woche von der, ich weiß nicht, wer alles da war, aber die Shinaya war ja da und hat berichtet, wie sie Morddrohungen von ihren Eltern hatte, wie sie, oder heute noch hat, wie sie Morddrohungen offiziell von dem Staat Somalia hat. Und dann habe ich wieder echt gedacht, ich schätze das völlig neu, hier so einen Platz in dieser Gemeinde ohne Angst zu haben. Wie jemand, der da wirklich mutig als ein ehemaliger Islamist, Muslim, ne, Islamist, das Gleiche, gell? Islam, Muslim, Muslim, okay. Der als ehemaliger Muslim, ja, wenn man hier vorne steht, muss man schwindend sich konzentrieren, aufpassen. Als ehemaliger Muslim diesen Mut aufbringt, trotz solcher Bedrohungen weiter zu seinem Glaube zu stehen, hier rumzureisen, hier zu predigen, da gehört schon Mut dazu. In unserer heutigen Zeit lässt sich ja schnell jemand ausmachen, wo er wäre. Also ich habe gedacht, alle Achtung und allen Respekt und auch wieder oft in diesem Abgleich zu mir selber wäre ich bereit, so auch meinen Glauben hier zu vertreten, mir manche Angst zu nehmen lassen, wenn hier mehrere Muslime in dieses Land kommen. Erkennen wir das als ein Geschenk an, dass wir gemeinsam Predigten hören können, dass wir gemeinsam auch Abendmahl feiern können, dass wir gemeinsam füreinander beten können. Und ich denke, dafür, wenn es auch im Lobpreis ja zum Ausdruck brach, können wir immer wieder danken. Und so ein Dank, ja, reinigt auch, denke ich, manche Beziehung untereinander, wenn wir so die Gemeinschaft sehen, wenn wir so den anderen sehen. Das kann unter Umständen dann wirklich auch in der Beziehung wie so eine Art Rohrputzer wirklich wirken, dass man sagt, ich sehe den anderen jetzt nicht von dem, was er falsch macht, wie er sich manchmal gibt, sondern einfach von Gott her auch. Er ist in diese Gemeinde gestellt, er hat eine Aufgabe und er ist geliebt, er ist ein Kind Gottes. Und es gibt dann auch einen ganz anderen Blick wieder manchmal auf den anderen. Auch eine enge Beziehung wie eine innerer Ehe, denke ich manchmal, ist das absolute Hilfe, den anderen als Kind Gottes zu sehen und nicht als jemand, der jetzt ganz andere Meinung ist, der dich nervt vielleicht in irgendeiner Aussage. Nee, zurückzukommen auf den, Gott hat auch ihn so gemacht, mit all dem, wie er ist, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit. Punkt 3, Gemeinschaft ganz praktisch. Was fangen wir jetzt mit all dem Gesagten an? Wie können wir sowas praktisch werden lassen? Ich habe mir da mal so zwei Anregungen überlegt und möchte euch kurz mal nennen. Also erstens, im Gottesdienst aufeinander zugehen. Viele denken jetzt nichts Neues, aber wie eine Studie in Amerika zeigt, immer wieder neu erfolgreich. Da wurden Menschen gefragt, warum sie gerne in eine Gemeinde kommen. Und die häufigste Antwort, die dann fiel, war: Es hat mich jemand angesprochen, der nicht dafür zuständig war. Und die zweithäufigste Antwort war: Es gibt hier saubere Toiletten. Fand ich interessant. Und ich denke, beides können wir auch wirklich bieten, wenn wir darauf achten. Möchte aber erstmal auf dem Erstgenannten nochmal bleiben, aufeinander zugehen. Ich denke, dass wir das echt bewusst machen können, diesen Kontakt zueinander suchen, dass wir dieses Zugehen auch jemand schenke, der uns vielleicht nicht so vertraut ist. Das kostet manchmal Überwindung, aber das tut auch unwahrscheinlich zusammenschweißen, dass man merkt, Mensch, das merkt man ja oft dann auch, wenn jemand kommt, dem man es gar nicht so denkt und der spricht einem jetzt an. Das hat eine gewisse Note dann auch für einen, wenn das jemand so tut, wie einer, der das halt immer so lässig daher machen kann. Da denkt man, der hat das halt so gemacht wie immer, aber ob das wirklich dem was bedeutet, vielleicht, keine Ahnung. Aber wenn es jemand tut, der sich vielleicht auch mit schwer tut, so ein Gespräch aufzunehmen, das hat, finde ich, immer trotzdem eine gewisse Note auch für dem Skill dieses Gespräch. Ich habe mal in einer Predigt gelesen, geh nie ohne einen neuen Namen gelernt zu haben. Und das können wir auch wieder heute, denke ich, machen. Ganz zwanglos, vielleicht nachher wieder im Ständerling, wann auch immer. Also ich habe mir vor 2 Wochen die Blöße gegeben, auch mal jemand wieder anzusprechen auf seinen Namen. Ich habe gerade in die Richtung von gesagt, aber nicht, wer es war. Die Person kommt auch schon über ein Jahr in diese Gemeinde und ich habe nicht diesen Namen gekannt. Ich dachte, das ist jetzt echt peinlich, wenn ich frage wahrscheinlich, aber ich habe es getan. Und ich verrate euch, ich kenne noch weitere Namen in der Gemeinde, die vielleicht nur länger da sind, aber irgendwie vergesse, keine Ahnung, nicht ins Interesse von mir gekommen, muss ich ehrlich bleiben, weiß nicht warum, aber ich muss da weiter noch manche Namen nachholen, dass ich den auch wirklich zuordnen kann. Ja, und zweitens, zweite Anregung, den Sonntag nicht alleine verbringen. Es gibt ja oft so unter Christen auch dieses Wort des offenen Hauses. Gemeint ist, dass man zu gewissen Leuten kommen kann, ohne sich da vorher anzumelden, dass man vorbeikommt, sage ich mal, aufgenommen ist, nicht sich groß Gedanken machen muss, wie es da gerade ist und wie es mir geht. Das ist teilweise echt eine tolle Sache, denke ich, für Leute, die alleine sind oder Probleme haben. Aber ich habe auch gedacht, für mich wäre das absolut nichts. Ich bin jetzt so ein Mensch, ich muss ein bisschen planen, ich muss vorbereitet sein. Und ich glaube, für manch anderen, der dann auch kommen soll oder der denkt, das könnte ich doch mal machen, zu einer Familie zu gehen, ist das auch nicht immer so einfach. Wenn sich da das offenes Haus nennt, weil man weiß ja auch nicht, was einem da antrifft. Und unter Umständen kann das auch ganz schön langweilig sein. Deshalb mein Gedanke einfach des offenen Sonntages, habe ich es mal genannt. Also ein oder zweimal im Jahr vielleicht biete ich etwas an, um andere herzlich einzuladen. So ein oder zweimal nehme ich da 5, 10 oder mehrere Leute mit. Das muss nichts Besonderes sein, habe ich gedacht, sondern in erster Linie ein Stück weit diese Bereitschaft zeigen, andere in seine eigenen Aktivitäten mit einzubeziehen. Also mir ist da spontan eingefallen damals, das ist nur ein Tag gewesen in einem Jahr, aber ich fand es toll. Die Familie Kraft hat da immer am 1. Mai aufgerufen, mitzukommen, wenn sie zusammen grillen gehen. Fand ich irgendwo eine tolle Sache. Oder auch dieser Spielenachmittag, den es mal gab. Das hat gewisse Leute dann echt auf Kraft zu sagen, Mensch, das ist doch was Schönes. Ich spiele gern und ich komme da auch dazu, so Hobbys miteinander zu teilen. Ja, was speziell planen oder Leute spontan einfach mitnehmen. Fragen, ob jemand vielleicht mit spazieren geht oder wem das zu langsam ist, kann er fragen, ob er mitkommt zum Nordic Walking. Die Miri ist jetzt heute nicht da, aber die hat auch schon meine Frau mal angesprochen, ob man nicht zusammen walken geht und ruckzuck entsteht was, wenn man halt aufeinander zugeht. Das liegt nicht jedem und ich bin immer dankbar auch für andere Leute, die auf einen selber dabei zukommen, um da gemeinsam auch was zu machen. Ja, ein oder zweimal im Jahr nehme ich einfach jemand mit, was ich eh mache. Mir spontan die Wilhelma für Familie eingefallen. Oder was wir als einmal mit dem Hauskreis machen, dass man einfach an den Baggersee geht im Sommer, wenn das Wetter passt. Ja, das kann man öffentlich machen hier. Man kann es auch als E-Mail verschicken oder einfach direkt auf Leute zugehen. Jeder so, wie er will, nach seiner Kapazität. Vorbildliche Gemeinschaft. Ich will mit einer Geschichte schließen, die ich gelesen habe. Und ich hoffe wirklich, dass sie passiert ist. Ich war nicht live dabei. Aber das hat sich zugespielt in einer Olympiade für Behinderte in den USA. Und die wenigen Zuschauer, die da dabei waren, das kriegt man ja alles dann so mit nach der Olympiade, ist dann die Behinderten-Olympiade und dann sind da nur ein Viertel der Leute da und lang nicht so viel. Und da gab es einen 400-Meter-Endlauf. Und 8 Behinderte waren da dabei und nach dem Startschuss sind sie losgelaufen. Das sah nicht so elegant aus, aber sie laufen, jeder mit dem anderen Handicap. Und die Leute haben sich schon ein bisschen sogar erschrocken, stand da abgewendet, aber plötzlich ist einer der Führenden gestürzt und alle sind sie wieder mit ihrer Auge drauf gewesen. Was passiert jetzt? Und dann kommt der Zweite und der ist tatsächlich da nicht vorbeigrennt, sondern geht auf diesen Gestürzten zu, richtet ihn wieder mühsam auf, greift ihm unter die Arme und so laufen oder humpeln, wie auch immer das war damals nach Behinderung, die wieder Richtung Ziel los. Und dann kommt schon das Feld hinterher und tatsächlich muss wohl das Feld nicht an denen vorbeigerauscht sein, sich den Olympiasieg da zu holen, sondern sind auf die zwei zugelaufen und haben sich da wirklich gegenseitig geholfen, gemeinsam in das Ziel zu kommen. Und da habe ich gedacht, was für ein Bild muss das wohl gewesen sein. Also da wäre ich echt gern dabei gewesen, sowas mitzuerleben. Und ich habe dann gedacht, ja, so ähnlich läuft es manchmal auch in unseren Gemeinden. Nicht alles ist so elegant und schnittig. Aber ich denke, es kommt gar nicht so sehr auf das drauf an, dass einer der Beste ist, auf unsere Cleverness oder irgendwas, sondern vielmehr Gestürzte aufzuheben, Schwache zu tragen, einander zu helfen und einander zu lieben. In der Gemeinde Jesu kommt es nicht darauf an, dass einer der Beste ist, sondern dass wir es alle schaffen, gemeinsam das Ziel zu erreichen. Und ich denke, wenn man wieder dieses Thema aufreift, das ist für mich ein Stück weit vorbildliche Gemeinschaft und dieses Bild hat es für mich eigentlich nochmal schön zusammengebracht. Amen. Ich glaube, wir singen jetzt ein Lied noch, oder? Genau. Geht in Frieden und glaubt fest, dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat. Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch mit seinem Trost und mit seiner Liebe. Amen.